zur Sichtbarkeit beiträgt natürlich auch die Präsenz jetzt medial, die sie hatten durch den Höhle der Löwen-Auftritt. Mhm. Ich würde sagen, das muss man sich aber auch erstmal trauen. Mhm. Luisa hat sich ja hingestellt und im Pitch in der Sendung die Löwen gefragt, weswegen haben Sie sich denn zuletzt mit Ihrem Partner mal gestritten, um dann den Einstieg in die Partner-App zu finden? Marketing mal ehrlich. Ein Podcast von Planinia. Herzlich willkommen bei Marketing mal ehrlich und ist schon unsere dritte Folge, Philipp.
Yay.
Wir sind Yvonne und Philipp, Geschäftsführer und Gründer der Marketingberatung Planinia Consulting. Und warum starten wir hier eigentlich diesen 27.000., diese Zahl hat sich jetzt eingebürgert, Marketing-Podcast? weil wir ehrlich sein wollen. Weg von diesen ganzen LinkedIn-Bubble, es läuft alles so supi-dupi-Posts und wir leben nur in Erfolgsstories, hin zu echten Themen, die sonst unter den Tisch fallen.
Ja, und wir sprechen immer über Herausforderungen und diesmal eine Herausforderung, die sich gewaschen hat. Du merkst, dein Geschäftsmodell, mit dem du rangehst, funktioniert nicht so, wie du das erwartet hast und änderst von heute auf morgen dein komplettes Businessmodell. Wir sprechen heute über Equally. Das ist eine App, die gestartet ist, um Paaren eine bessere Aufteilung ihrer Care-Arbeit zu erleichtern. Und heute ist Equally vor allem auch im B2B unterwegs und da reden wir gleich drüber. Du hast Equally, das Unternehmen, ja als Coach unterstützt beim Accelerator des Gateway der Uni Köln. Und da kannst du bestimmt ganz viel berichten, aber bevor wir da einsteigen, machen wir erstmal unsere 60 Sekunden.
Die 60 Sekunden. Equally wurde gegründet vom Gründerinnen-Duo Luisa Plasberg aus Berlin und Ronja Hofacker aus Köln.
Luisa ist ausgebildete systemische Coachin und hat vorher im Bundestag gearbeitet.
Ronja ist selbst Mama, hat während ihrer eigenen Elternzeit vom Job bei McKinsey mit der Gründung gestartet.
Equally wird öffentlich gefördert, zum Beispiel durch das Exist-Programm.
Die Mission von Equally ist eine gerechtere Verteilung von Care-Arbeit und Mental Load.
Das Ursprungsprodukt ist, wie beschrieben, die App für Paare, mit der eine bessere Verteilung von Aufgaben in der Beziehung erreicht werden soll.
Das Ganze funktioniert über eine Mitgliedschaft pro Monat oder jährlich.
Für Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden werden auf Anfrage auch individuelle Angebote erstellt.
Die stärksten Marketingkanäle sind vor allem die LinkedIn-Profile der Gründerinnen.
Und es gibt regelmäßig live stattfindende Sessions zu den Themen rund um Care-Arbeit. Also Jon, du hast, wie gesagt, als Coach für Equally gearbeitet. Kannst du kurz erzählen, wie es dazu kam? Was heißt das überhaupt, als Coach da zu arbeiten?
Wie kommt man da hin? Ja. Also wir als Planinia sind mittlerweile zum dritten Mal in Folge als Coach im Accelerator-Programm. Total sinnvolles Programm für Startups, die jetzt nicht mehr ganz frühphasig unterwegs sind, sondern Richtung Professionalisierung, Skalierung gehen möchten. Und die Uni Köln zusammen mit den anderen Hochschulen in Köln stellt da eben ein Programm auf die Beine, in denen die Startups begleitet werden. Dafür kriegen die verschiedenen Expertinnen an die Seite gestellt. Das ist auch sowas wie Recht, Steuern, Finanzen. Alles Dinge, mit denen man sich als Gründer vermutlich erstmal gar nicht so sehr auseinandergesetzt hat. Und aber eben auch Marketing. Und da dürfen wir die Startups dann über einen längeren Zeitraum begleiten. Wir starten mit einem Workshop-Angebot und gehen dann relativ früh in One-on-One-Sessions, weil die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Und normalerweise starten wir eher mit so Grundlagen bei den Startups. Und als ich mit Equally gestartet bin, war davon schon echt viel da.
Mhm. Ja, okay. Dann lass uns doch mal schauen, was da schon da war. Wir starten wie immer mit unseren Top 3.
Die Top 3. Also auf jeden Fall, was ich so von vielen Startups nicht kenne, es gibt eine richtige Mission, eine Vision, wo möchte das Unternehmen hin, wozu ist es überhaupt da? Also ein sehr, sehr starkes Purpose-Thema, Mental Load, Care-Arbeit in Beziehungen, generell negative Einflussfaktoren auf Eltern werden im Beruf oder als Frau zum Beispiel in Elternzeit gehen, zurückkommen. Alles, was eine Frau als quasi Ungerechtigkeiten erlebt.
Ja, wichtiges Thema, denn also Equally kommuniziert auch sehr viel drumherum und die Zahl, die da vor allem so hängen bleibt, dass im Schnitt 9 Stunden mehr Care-Arbeit pro Woche bei der Frau liegen. 9 Stunden mehr, das ist mehr als ein Arbeitstag
pro Woche. Ja.
Das ist schon viel.
Und wenn man sich überlegt, ab dem Moment, ab dem eine Frau entscheidet, Mutter zu werden, im Durchschnitt geht sie damit quasi den Tausch ein, 70% weniger Einkommen über ihr Leben hinweg gesehen zu beziehen, als hätte sie diese Entscheidung nicht getroffen. Das finde ich so spannend. Equally schafft es, diesen Purpose und diesen Impact, den sie vorantreiben wollen, eben sehr evidenzzahlenbasiert zu kommunizieren. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb das bei LinkedIn sehr gut funktioniert. Die Beiträge werden geteilt, kommentiert, aber auch viel aus dem persönlichen Alltag von anderen Müttern oder Vätern, die da berichten. Und damit halt Experten-Content, wirklich sehr starker Content, EAT, wie wir sagen würden. Also das funktioniert richtig gut. Eine Mission, die mit Leidenschaft verfolgt wird.
Ja, Leidenschaft ist wirklich das Stichwort. Ich erlebe das echt immer wieder. Und da können sich Unternehmen, die weniger so purpose-driven sind, ja, wirklich mal was von abschneiden. Purpose-Teams sind so sehr mit Leidenschaft dabei, da entstehen so schöne Dinge und sie sind viel flexibler, viel engagierter, viel mit Herz dabei und da merkt man richtig, hier geht's um die Sache. So, und das merkt man bei den beiden auf jeden Fall.
Ja, wenn wir mit einem Top-Punkt weitermachen, wir haben es ja schon angesprochen, Sichtbarkeit und vor allem Vertrauen der UserInnen. Also wir sind stark auf LinkedIn vertreten, haben wir eben gesagt. Und interessant finde ich halt, wie. Also es ist nicht dieses ganz klassische LinkedIn-Bubble, ich muss so und so kommunizieren, sondern Luisa und Ronja haben einen ziemlich eigenen Weg gefunden, sich zu platzieren und auch mit vielen, ja, ich will es gar nicht InfluencerInnen nennen, aber auf jeden Fall KommunikatorInnen, MultiplikatorInnen in diesem Themenbereich zusammenzuarbeiten. Also im Prinzip der Aufbau einer eigenen Community, wenn man so will.
Na, und auf LinkedIn, wenn man so die Profile durchscrollt, auch da findet man sehr oft diese evidenzbasierte Kommunikation wieder. Eine sehr klare, strikte Kommunikation, sodass ich sagen würde, ja, den beiden vertraue ich in der Sache. Also wenn ich irgendwie eine Expertin für das Thema brauche, dann würde ich jetzt an die beiden denken. Ne? Also das ist, glaube ich, auch das Ziel dieses LinkedIn-Auftrittes, so die Namen nachhaltig so zu verankern in dem Thema.
Ja. Ehrlicherweise darf man nicht unerwähnt lassen, dass Luisa natürlich selber auch einen starken Namen hat. Die ist ja die Tochter des TV-Moderators Frank Plasberg. In PR-Artikeln hat sich das zum Beispiel dann auch niedergeschlagen. Ne? Die Tochter von und so. Das möchte Luisa, glaube ich, selber gar nicht, aber es trägt natürlich zur Sichtbarkeit bei und zur Sichtbarkeit beiträgt natürlich auch die Präsenz jetzt medial, die sie hatten durch den Höhle der Löwen-Auftritt. Ich würde sagen, das muss man sich aber auch erstmal trauen. Luisa hat sich ja hingestellt und im Pitch in der Sendung die Löwen gefragt, weswegen haben Sie sich denn zuletzt mit Ihrem Partner mal gestritten, um dann den Einstieg in die Partner-App zu finden? Ja, muss man sich auch erstmal trauen, das zu machen. Und das gab natürlich unheimlich Sichtbarkeit und Reichweite.
Ja, sehr schön, ja. Ja, ich habe mir den Höhle der Löwen-Auftritt auch angeguckt, natürlich. und ich muss sagen, war ein sehr, sehr, sehr guter Auftritt, wie ich fand. Also schön an das Thema herangetragen. Und da kam die Leidenschaft auch voll durch. Also das muss man schon sagen.
In der Sendung gab es ja einen Deal, der dann später aber geplatzt ist.
Ja, okay.
Eigentlich genau aus dem Grund, über den wir heute sprechen, also aus dem Grund dieser Herausforderung heraus. Denn Equally hat festgestellt, okay, diese B2C-App-Anwendung funktioniert in der Vermarktung eigentlich ganz gut, aber was viel mehr am Markt nachgefragt ist, ist Beratung von Unternehmen. Also durch diese Platzierung als Expertinnen sind Unternehmen auf die beiden aufmerksam geworden, haben gefragt, was können wir denn tun, um unseren ArbeitnehmerInnen das Leben leichter zu machen, um Balancen herzustellen und um die natürlich dann auch zu halten? Oder wie funktioniert denn eigentlich so ein Betriebskindergarten? Können wir den aufbauen? Liegt das im Bereich des Möglichen? Oder wie funktionieren so Sharing-Modelle für Führungspositionen? Also dieser Expertinnenstatus führte dann zu der Nachfrage Unternehmensberatung, also B2B-Produkt.
So offen im Kopf muss man erstmal sein. Das ist auf jeden Fall auch eine der Stärken, die wir von dem Gründerteam so identifiziert haben. So offen diese Bereitschaft zu haben, sich darauf einzulassen, auf neue Geschäftsmodelle, auf neue Denkweisen und auf die Herausforderungen, die damit einhergehen. Ja,
darüber und das unter die gleiche Mission zu packen. Ja. Ne? Also wir sprechen von einem Impact-Startup, ne, mit dieser starken Mission und es zu schaffen, dass auch dieses Produkt innerhalb dieser Mission stattfindet. Das ist dann die Herausforderung. Und jetzt mal ehrlich.
Bevor wir jetzt über die erste Herausforderung sprechen, was dieser Wechsel des Geschäftsmodells im Prinzip mit sich bringt, möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe da, als ich von diesem Case gehört habe, du hast mir das ja erzählt, habe ich direkt an eine Anekdote, die ich mal im Zusammenhang in der Weiterbildung recherchiert habe, gedacht. Und zwar ist schon länger her, da gab es ein Unternehmen, das in der Schifffahrt tätig war. Das hat Produkte von A nach B transportiert über das Meer in die USA. Und das Unternehmen hat dann gedacht, okay, wofür stehen wir eigentlich, was machen wir? Und hat sich gesagt, ja, wir transportieren Produkte mit dem Schiff von A nach B. Und das war der große Fehler, den genau dieses Unternehmen gemacht hat. Denn irgendwann kam ein anderes Unternehmen und hat gesagt, ja, wir transportieren Produkte von A nach B. Das ist unser Ziel. Das mit dem Schiff haben wir aus unserer Mission gestrichen und hat das Flugzeug erfunden. So, und genau diese Flexibilität, was ist eigentlich mein Ziel? Wo will ich eigentlich hin? Das ist mir hier wieder direkt in Erinnerung gekommen bei Equally. Weil wenn ich nur daran festhalte, was ich aktuell habe, und das versuche zu verbessern, schneller zu machen, irgendwie moderner zu machen, einen neuen Anstrich zu verpassen, dann verpasse ich Disruption, dann verpasse ich etwas, was vielleicht noch viel naheliegender ist und viel effizienter und viel besser.
Voll interessant, weil man ja auch jetzt sagen könnte, warum geht denn so ein Startup in Höhle der Löwen, wo Höhle der Löwen ja so extrem produktgetrieben ist, ne? Also wo es genau darum geht, ist das eine App, ist das skalierbar, wie viele Kunden kann man da potenziell ansprechen, genau mit diesem Produkt. Und es ist so interessant, dass du es sagst, weil das ist es ja genau nicht. Das Unternehmensziel ist, den gesellschaftlichen Impact zu schaffen, ob das jetzt mit einer Beziehungs-App ist, mit individueller Beratung, mit Coaching oder mit Unternehmensberatung, ist erstmal völlig egal.
Genau, und das muss man mitdenken bei der ganzen Sache. Ja, und was hat Equally gemacht? Damals als reine App gestartet, ja, und heute dieses B2B-Produkt mit lanciert. Das ist mit Sicherheit noch nicht ausgereift aktuell, ja. Aber dieses B2B-Produkt ist im Prinzip die Beratung. Wie sieht das genau aus? Was machen die da?
Ja, das ist so interessant, weil Luisa und Ronja kamen auf mich zu mit, ja, hier ist unser Produkt, unsere Seite und so, schau dir das mal an. Dann habe ich mir das angeschaut und dann war ich natürlich komplett in dieser App drin und in der Vermarktung dieser App-Mitgliedschaft. Und dann meinten die beiden, ja, aber 80% unserer Umsätze machen wir mittlerweile mit unserer B2B-Beratung. Aha. Und die Herausforderung, die sich in meinem Kopf direkt geöffnet hat, war, wie erklären wir das jetzt? Also wie erklären wir jetzt den NutzerInnen, dass es im Prinzip zwei unterschiedliche Produkte gibt und wie wirkt das auch nach außen, dass man vorher diesen gesellschaftlichen Impact schaffen wollte durch eine Beziehungs-App? Und man könnte ja bösgläubig irgendwie sagen, ja, jetzt setzen die auf den Bereich, wo sie halt wirklich die große Kohle verdienen. Jetzt gehen sie an die Unternehmen und jetzt sind die Nutzer in der App total egal. Und deshalb haben wir über ganz verschiedene Konstellationen nachgedacht. Hat jedes Produkt ein eigenes Markenbild mit zwei verschiedenen URLs oder steigt man bei Equally ein und wählt dann aus, ich bin Privatperson oder ich bin Unternehmen. Also trennt man diese Angebotsbereiche auf. Mittlerweile stehen die Angebote nebeneinander. Also wer unsere letzte Folge, Stichwort Paketisierung, gehört hat, wird sich erinnern. Es gibt in dem Fall drei Pakete, die nebeneinander stehen. 2 für PrivatnutzerInnen und 1 für den B2B-Bereich.
Ja. Und was hieß das dann für die beiden? Die haben dann die Entscheidung getroffen, okay, unsere Umsätze kommen eigentlich aus dem B2B-Bereich. Was heißt das für so ein Unternehmen? Also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist. B2B funktioniert ja doch recht anders als B2C. Ja? Also da muss ja ein bisschen was über den Haufen geworfen worden sein, oder?
Mhm. Also natürlich die Außenkommunikation. Was ist das Produkt? Was machen wir überhaupt? Aber eine ganz große Frage ist natürlich auch, wie funktioniert das dann in der Praxis? Denn gerade Unternehmensberatung ist ja ein extrem personenabhängiges Produkt. Das heißt, wir haben eine hohe Abhängigkeit vom Gründerduo. Also die beiden sind die Expertinnen, vor allem durch ihre LinkedIn-Präsenz. Und dann will ich auch die beiden in einem Workshop bei mir im Unternehmen haben oder in einer Beratungssession. Das heißt, es gibt kaum Skalierbarkeit im Prinzip. Ja, man müsste schon dann längerfristig am Aufbau eines Teams, eines Beratungsteams, Coaching-Teams arbeiten und auch klare Leistungsangebote schaffen.
Ja, und ja, das wäre dann wieder was man paketisieren könnte, aber das Thema will ich jetzt nicht schon wieder anschneiden. Ich kann mir vorstellen, dass diese neue Leistung dann auch, also es muss, man muss erstmal die Rolle finden, die dann auch zu verkaufen. Das ist eine ganz andere Ansprache an Unternehmen. Die Argumentationslogiken sind andere, die Motive sind andere. Also ich treffe nicht immer Überzeugungstäter in Unternehmen, sondern vielleicht auch Leute, die eher wissen wollen, ja gut, was habe ich davon? Ne, was hat das Unternehmen davon? Und das muss man erstmal rausarbeiten, glaube ich. Also für die beiden.
Was ich interessant fand für die beiden, und das ist ja oft so als Führungskraft oder als Gründer, man hat ja irgendwann auch so Scheuklappen auf und denkt im Prinzip nur noch in seinem Produkt. Und für die beiden war es total klar, welche Leistungen die für Unternehmen erbringen. Ne? Und ich war so, ja, was macht ihr denn dann konkret in der Beratung? Ja, Sharing-Modelle, Teilzeit, Wiedereinstieg nach Elternzeit und so weiter. Und das sprudelte nur so aus den beiden heraus. Und ich dachte, ja, das wird aber auf der Website an keinem Punkt deutlich. Das heißt, Kommunikation ist da ein ganz wesentliches Thema. Beispiele bringen, Use Cases, Erfolgsgeschichten. Was war konkret der Anlass, zum Beispiel von diesem Unternehmen Equally mit ins Boot zu holen? Und an was hat man konkret gearbeitet? Das ist im B2B ja nochmal viel wichtiger als im B2C.
Ja, und die Ansprache, die Erstansprache auch viel schwieriger. Es dauert wahrscheinlich länger, als Paare dazu zu bewegen, diese App runterzuladen, wird es im B2B ein bisschen länger dauern, Unternehmen dazu zu bewegen, eine Beauftragung zu machen. Und darauf muss sich das Unternehmen ja auch neu einstellen. Also was hängt da alles hinten dran? Ne? Ganz andere Cashflow-Planung, ja? ganz andere Vertriebsarten und Kanäle. Das muss man vorher einmal sich gewiss machen, dass so ein Wechsel des Geschäftsmodells nicht einfach von heute auf morgen gemacht ist.
Ja, also Stichwort Cashflow, Skalierung geht ja auch stark einher mit Pricing und Pricing-Modell. Und bisher haben die beiden ja eben mit einem Pricing-Modell für die App gearbeitet. Also sie nennen das Mitgliedschaft und im Erstaufschlag gab es eben eine jährliche Mitgliedschaft. Die JurorInnen bei Höhle der Löwen haben das durchaus kritisch gesehen. Nach der Sendung gab es dann auch eine monatlich kündbare Mitgliedschaft zu einem höheren Preis. Aber grundsätzlich arbeiten wir ja bei dem App-Modell erstmal eben mit skalierbarem Pricing-Modell. Und im B2B haben wir das ja eben nicht. Außer wir arbeiten dann mit Paketisierung. Gerne nochmal in Folge 2 reinhören. Das bedeutet, ich muss mich mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Also wie viele von diesen Unternehmenskunden brauche ich, in welcher Range, welchen Beratungsumfang. Und das Ganze gedeckelt ja mit den persönlichen Ressourcen der beiden Gründerinnen, insofern halt noch kein weiteres größeres Team aufgebaut wurde.
Ja, und irgendwie muss ja auch der Wert weiterhin sichtbar bleiben, sowohl für Unternehmen als auch für die Paare, weil das Pricing an sich, also was ich dafür bekomme, das steht ja, ist ja immer ein wertbasiertes Ausrangieren zwischen was kriege ich und was zahle ich, ja, und das ist gerade bei so einem Purpose-Thema nicht immer ganz einfach, muss man sagen, weil weil der Preis natürlich jetzt erstmal hoch erscheint für Paare und für Unternehmen. Das ist ein Investment, ja. Und dann ja, geht es darum, dass die beiden gut argumentieren können, was jeweils diese Zielgruppen davon haben.
Ja, gerade bei Impact-Produkten ist es ja so, ich muss ein Verständnis dafür aufbauen, was bringt mir dann diese Leistung, die angeboten wird. Und man könnte jetzt natürlich bösartig sagen, also wir sind ein Paar, wir teilen uns die Arbeit auf, vielleicht müssen wir einfach mal häufiger drüber reden, wie wir uns die Arbeit aufteilen. Und wie will uns da jetzt eine kostenpflichtige App, also eine Anwendung, für die ich auch noch was bezahle, wie will die denn meine Beziehung besser machen? Also die emotionale Hürde, so ein Produkt zu bestellen, ist ja relativ hoch. Oder würdest du denn mit deiner Partnerin so eine App nutzen?
Ja, also muss ich mit ihr mal besprechen. Ja? Also ich sehe das wie du. Ja, also dann gehe ich erstmal ein Investment ein. Aber da fand ich den Punkt ganz gut, den die beiden in der Hülle der Löwen gemacht haben. Da haben die nämlich gesagt, das ist nicht nur ein Preis, sondern das ist auch ein Commitment, das man sich gegenseitig gibt. So, wir zahlen jetzt hier diese Jahresmitgliedschaft oder das monatliche Abo. Und das ist unser Commitment, dass wir an dem Thema arbeiten. Also ich gehe da schon mal ein Risiko ein, sozusagen. Ich gebe schon mal Geld aus dafür. Und dann fällt es viel leichter, daran zu arbeiten. Und dann zwingt man sich vielleicht auch eher dazu, daran zu arbeiten. Das finde ich einen wirklich guten Punkt. Und ich frage mich, kann man das auch auf B2B übertragen? Kann man da diese gleiche Logik anwenden? Also können wir auch Unternehmen sagen, das, was du jetzt bezahlst, ist dein Commitment, an dem Thema zu arbeiten für die Workshops, für den Impulsvortrag?
Ja, also kann man diese betriebswirtschaftliche Logik auf so eine emotionale Schiene bringen? Mhm. Und ich würde sagen, wenn man es richtig macht, ja. Was muss man richtig machen? Ich glaube, man muss weg von diesem Leistungsversprechen hin zu, was ändert sich, wenn ich dieses Produkt nutze? Mhm. Also zum Erfolgsversprechen. Also ich sage nicht, du kriegst eine App und die App kann das und ich spreche da nicht über den Funktionsumfang, sondern ich muss vielmehr in den Vordergrund stellen, was erreiche ich damit, wenn ich mit dieser App arbeite. Also sowas wie, es zeigt sich, 80% der Paare, die mit der App arbeiten, erhalten danach zumindest einen 40-60-Split der Care-Arbeit. Oder Paare, die mit der App arbeiten, empfinden sich ungefähr 4 Monate nach dem Start als glücklicher in ihrer Beziehung. Mhm. Also ergebnisgetrieben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das geht ja nochmal auf deine Anekdote ein, die du eben gebracht hast. Ne? Weg von diesem B2B-neutral. Wir machen diese Funktionalität möglich. Transportieren Ware von A nach B per Schiff. Die Vision ist ja größer. Die ist ja dann, wir ermöglichen dir oder wir enablen Menschen dazu. Wir, und also bei Equally wäre es jetzt, wir treiben gesellschaftlichen Fortschritt voran und fangen bei dir an. Oder wir ermöglichen dir mehr Glück in deiner Partnerschaft.
Ja, und da kann ich auch als Unternehmen unterschreiben und sagen, ja, da bin ich dabei. Da, also die Möglichkeit gebe ich meinen Mitarbeitenden und das will ich bei mir im Unternehmen, für diesen Wert will ich auch stehen. Und das ist vielleicht was, wovon beide Zielgruppen auch profitieren, von genau dieser Kommunikation. Also das finde ich ganz interessant, weil eigentlich ist das ja eine große Herausforderung, die wir noch identifiziert haben. Wir haben als Unternehmen durch diesen Geschäftsmodellwechsel jetzt plötzlich ja 2 Zielgruppen. Und nur begrenzt Platz, also genauso viel Platz wie vorher, ja. Wir haben immer noch unseren Instagram-Kanal, unsere Website, unsere LinkedIn-Profile, die aktiv sind, etc. Und plötzlich teilen wir uns da 2 Zielgruppen. Und wenn man den Ansatz fährt, den du eben gesagt hast, wir kommunizieren missionsgetrieben und gar nicht so leistungsorientiert, das würde ja funktionieren für beide Zielgruppen eigentlich, oder?
Ja, und ich würde sagen, im B2B schließt sich ja dann sogar noch was an. Also wenn ich im B2B mit einer emotionalen Mission zu der Überzeugung gelange, es macht Sinn, mich mit dem Thema zu beschäftigen, also dieser emotionale Einstieg, und ja, ich möchte meinen Mitarbeitenden das geben, dann schließt das ja nicht aus, dass danach wieder evidenzbasierte Kommunikation erfolgen kann. Ja, also zum Beispiel, wir ermöglichen es deinen ArbeitnehmerInnen im Job glücklicher zu sein. Ja? Schließt ja nicht aus, danach auch eine Studie anzuhängen mit, wenn Arbeitgeber Teilzeitmodelle anbieten, bleiben die Mitarbeitenden im Schnitt 2,5 Jahre länger im Unternehmen. Und das ist auch wieder eine betriebswirtschaftliche Kennzahl. Ja, also alles, was dann mit Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiter bleiben, Mitarbeiter kündigen nicht, Mitarbeiter wollen sich vielmehr auch intrinsisch entwickeln, das kann man alles darauf folgen lassen.
Ja, das stimmt. Und ich denke, dass die Kommunikation, das da einen guten Funnel aufzubauen für beide Zielgruppen, das ist schon machbar. Wo wir aber immer noch Konflikte haben werden, ist, glaube ich, in den Ressourcen. Also da, ich glaube, da ist das Startup noch nicht, ja, aber sobald das Unternehmen ein bisschen wächst und ich Leute einstellen möchte, wo stelle ich diese Leute ein, in welchem Bereich? Wie viel Zeit geht jetzt auf das B2C-Marketing, auf das B2B-Marketing? Diese Frage auszuloten, das sehe ich auch in anderen Kundenprojekten, das ist super schwierig. Weil wir immer Opportunitätskosten haben. Wenn ich jetzt voll und ganz auf dieses B2B-Marketing gehe und sage, das ist jetzt eigentlich das, wo ich das Geld verdiene, ja, dann vernachlässige ich vielleicht die Potenziale, die immer noch schlummern im anderen Bereich, im B2C-Bereich, in der App-Vermarktung. Und da müssen Unternehmen, die genau diesen Shift gemacht haben, wirklich aufpassen, nicht zu 100% da drauf zu gehen, sondern zu überlegen, wie lote ich das aus? Wie viel Prozent meiner Zeit geht in welchen Bereich? Ja, und wie können die beiden auch vielleicht voneinander profitieren?
Aha, das ehrliche Fazit. Wir wollen am Ende der Folge ja immer ein Key Takeaway finden. Und wenn ich mir jetzt den Case so anschaue, dann würde ich sagen, mein Takeaway wäre: Im Prinzip ist es egal, ob sich dein Geschäftsmodell ändert, ob sich dein Produkt ändert, ob sich deine Zielgruppe ändert. Gerade wenn du es schaffst, als Unternehmen eine Mission, eine Vision zu etablieren, dann ist es möglich, alles darunter zu subsumieren. Du musst nur die Flexibilität im Kopf haben, das auch möglich zu machen und dich nicht an feste Produkte, feste Leistungsversprechen klammern. Und dann ist das auch möglich. Das bringt ein bisschen Bauchschmerzen mit sich, das bringt ein bisschen Wachstumsschmerzen mit sich und auch so weite Fragestellungen der Kommunikation und Produktdarstellung zum Beispiel. Aber wenn man diese Offenheit hat, dann ist das problemlos möglich.
Ja, das stimmt absolut. Und ich denke, was ich Unternehmen mitgeben würde, die so einen Geschäftsmodellwechsel vielleicht anstreben oder aus der Not heraus vielleicht anstreben müssen, ja, in der Zeit, in der sich alles verändert, schafft Klarheit. Also schafft Klarheit, was sind eure Phasen? Wo wollt ihr hin im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr? Wie viel Ressourcen gehen darauf? Wie wichtig ist das jetzt fürs Unternehmen? Und schafft diese Klarheit bei jedem, der da mitarbeitet. Bei allen. Und nicht nur quasi in der Führungsetage, wir müssen auch größere Unternehmen bedenken, sondern nehmt da jeden mit, sonst kriegt ihr das nicht operativ auf die Straße.
Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder vielleicht auch eine der ersten beiden Folgen, dann habt ihr weitere Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu bleiben. Ihr könnt euch mit uns auf LinkedIn austauschen. Ihr könnt unseren Newsletter abonnieren. Auch da gibt es ehrliche Marketing-Insights.
Jede Woche.
Ihr könnt auch mal in unseren TikTok-Kanal reinschauen oder in unseren Instagram-Kanal. Also bleibt gerne im Austausch mit uns. Und wir bleiben natürlich auch fleißig in der Produktion des Podcasts. Und was erwartet uns in der nächsten Folge, Philipp?
Wir sind verrückt. Wir machen schon in der vierten Folge eine Sonderfolge, so wie ich das sehe. Also wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv damit beschäftigt, wie sieht die Customer Journey der Zukunft aus? Und da haben wir ein Modell entwickelt. Wir nennen das Apps-Flipper-Modell. Und dieses Modell würden wir euch gerne vorstellen in der nächsten Folge. Und das machen wir an einem Beispiel auch wieder, oder?
Ich bin sehr gespannt, weil dieses neue Modell gibt es auch noch gar nicht so lange und wird innerhalb eines Buchprojekts veröffentlicht, was Ende August jetzt erscheint. Das heißt, ihr als Podcast-HörerInnen werdet mit die Ersten sein, die das neue Modell erfahren und Gelegenheit haben, sich mal reinzudenken. Und wir wenden das Modell an unserem Kundenbeispiel Ryzen an, also Triathlon-Sportmarke aus Köln. Das wird sehr, sehr spannend. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr reinhört, und bis dahin eine gute Zeit.